Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 24. April 2025. Heute erscheint in der Schweiz die gedruckte Weltwoche mit Würdigungen und auch kritischen Auseinandersetzungen mit dem am Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus. Wir schauen nicht so sehr in die Kristallkugel, was sich denn da im Konklave ereignen könnte. Diese Spekulationen überlassen wir gerne den anderen. Wir versuchen eher eine Standortbestimmung vorzunehmen. Wer war dieser Papst? Was waren seine Qualitäten? Wo waren die Abgründe? Man hört ja jetzt einiges, auch ein vernehmliches Rumoren hinter den Kulissen. Es gibt viele, die aufatmen, die Papst Franziskus vorwerfen, ein Schreckensregime der Angst errichtet zu haben, sozusagen ein südamerikanischer Peron auf dem Papstthron, habe das ein Unwesen getrieben und man atmet auf in diesen kritischen Kreisen. Und ja, auch unter seinen Befürwortern habe sich mit der Zeit etwas Ernüchterung breit gemacht. Ich als Schweizer bin da natürlich viel zu weit entfernt, um mir ein verbindliches Urteil zu machen und da im Trüben zu rühren. Ich habe mich in meinem Artikel darauf konzentriert, dass aus meiner subjektiven Sicht Interessante und Bleibende an diesem Papst herauszugreifen. Ich respektiere ihn dafür, dass er in diesem sehr umstrittenen Thema des Ukraine-Kriegs den Mut gefunden hat, auch den westlichen Instanzen zu widersprechen. Nicht, weil er gegen die Amerikaner ist oder gegen den Westen, da dieses digitale Mickey-Maus-Denken, um das geht es hier nicht, nein, sondern weil er eben erkannt hat, dass in diesen Verteufelungsorgien in Richtung Moskau eben zu viel scherbelnde Selbstgerechtigkeit mitgeklungen hat. Und dafür hat er aus meiner Sicht Anerkennung verdient, dass er sich da eben diesem Zeitgeist dieser mächtigen Strömung entgegenstellte als Papst des Friedens und als außergewöhnliches Kirchenoberhaupt mit guten und mit weniger guten Seiten, dazu eine ganze Reihe von Artikeln. Aber wichtig eben auch, und das kann ich Ihnen an dieser Stelle auch mitgeben, die Weltwoche schlägt sich nicht auf die Seite jener, die sowieso der Meinung sind, man müsse die katholische Kirche oder den Vatikan abwracken oder die eben diese zeitgeistmodischen Forderungen an die Kirche stellen. Erst wenn ihr 1:1 zur Hauptschaltzentrale des Wokismus und der politischen Korrektheit und all dieser Verrücktheiten geworden sind, erst dann sind wir für die katholische Kirche, für den Vatikan. Nein, für mich ist die Kirche, nicht nur die katholische, auch die protestantische, die Protestanten, das kommt ja vom Protestieren, das sind für mich Widerstandsbewegungen, das sind für mich Widerstandsorganisationen, weil sie im Grunde die provokativste Aufgabe haben, die es überhaupt nur gibt, nämlich den Menschen vor sich selber zu retten. Der Mensch mit seiner Neigung zur Selbstanbetung, zur Selbstverblendung, zur Selbsttäuschung, ja eben zur Selbstvergötterung. Dagegen sind die Christen aufgestanden, darum sind sie auch politisch verfolgt worden, weil sie eben auf dieser sehr substanziellen, tiefen Ebene Widerstand geleistet haben gegen den Hang des Menschen, sich selber anzubeten und das von ihm Gemachte zum Maß aller Dinge zu erklären. Dagegen ist eben der Glaube nicht das Vertrauen ins Gemachte, sondern ins Nichtgemachte, in das, was sich der Herstellbarkeit durch den Menschen entzieht. Und das sind doch die faszinierenden, auch intellektuell herausfordernden Impulse, die man von den Kirchen gewinnen kann. Denn Gewissheit werden sie ja nie haben. Im Glauben, das ist ja klar, sonst hieß es nicht Glauben, sondern Wissen. Aber der Glaube ist eben dem Wissen überlegen, weil das Wissen sich einbildet, alles zu wissen, was es eben nicht tut. Und deshalb ist der Glaube eigentlich eine realistischere Herangehensweise an die Wirklichkeit. Aber das wären große Themen, die man hier noch weiter vertiefen könnte Meloni verzaubert Trump, Italiens Premierministerin ist Europas neue Anführerin. Dann Tag der Befreiung hat Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Hubertus Knabe, der bekannte Historiker, macht sich Gedanken über die Erinnerungskultur in der Bundesrepublik. Und hierzu vielleicht auch noch eine subjektive Hinzufügung. Ohne Patriotismus geht's nicht, meine Damen und Herren. Ohne Stolz aufs eigene Land und auch ohne eine Selbstakzeptanz kann man keine Leistung in der Zukunft bringen. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen da über Deutschland im Moment. Ich sehe einfach zu viel Selbstzerfleischung in den Medien, zu viel Machtwille in der Politik und zu wenig Begeisterung, vielleicht das falsche Wort, aber zu wenig fundiertes Interesse und auch Wohlwollen gegenüber dem eigenen nationalen Zusammenhang. Das braucht es eben. Es braucht diesen Teamgeist. Nicht durch Ausblendung und Schönfärberei von Dingen, auf die man nicht so stolz sein kann. Und das geht's gar nicht. Möchte auch niemandem zu nahe treten. Aber Deutschland leidet einfach im Moment an akuter Selbstzerfleischung. Zumindest was den politischen Mainstream angeht. Das ist ja auch ein Grund dafür, warum die AfD dermaßen zulegt, weil da endlich einmal eine Partei ist, die sich nicht permanent auf heuchlerische Art und Weise für Deutschland entschuldigt. Aber ich weiß, das ist schon wieder gefährlich, so etwas zu sagen, weil das klingt dann nach Unbescheidenheit, nach pausbäckigem Pseudopatriotismus, der Selbsthochspiegelung. Nein, was wir in Deutschland im Moment haben, beziehungsweise was auffällt, auch in der Schweiz, ist diese Schulmeisterei von Politikern, die sich da berufen fühlen, der ganzen Welt zu erklären, wo es lang geht. Aber das Ganze scheint überhaupt nicht verwurzelt bzw. gebremst zu werden vor einem echten und wirklichen Respekt gegenüber dem eigenen. Haben diese Politiker wirklich ihr Land gern, wenn sie da eine Zuwanderung zulassen, die einfach nicht verkraftbar ist, wenn sie die Kriminalität aus dem Ruder laufen lassen? Und jeden, der sich da allzu laut dagegen wehrt, der wird dann sogar noch vom Verfassungsschutz beobachtet als irgendwie ein Staatsfeind. Das sind ungesunde Tendenzen. Da kommt so etwas wie eine Art, ich nehme jetzt ein krasses Wort und übertreibe vermutlich, da kommt jetzt etwas Selbsthass rüber. Und das verstärkt bei vielen, gerade Deutschen, die mir dann schreiben, den Eindruck, dass die Politik in Deutschland ein Ausmaß von Irrationalität erreicht habe, das eine gewisse Hoffnungslosigkeit auslöst. Nun, vor Hoffnungslosigkeit, vor Verzweiflung ist entschieden zu warnen. Und hier sage ich als 25% Deutscher, die Deutschen müssen natürlich aufpassen, sie übertreiben alles. Das ist natürlich auch Teil ihrer Stärke, dass sie dermaßen selbstkritisch sind, dass sie sich schon auf die Finger schlagen, bevor sie sich überhaupt ausgestreckt haben. Das sind gute Qualitäten an sich. Und eben dieser Hang zum Kulturpessimismus, zum Dramatisieren, Deutschland, die Drama-Queen unter den Nationen, das hat auch etwas Trügerisches. Und ich bekomme einige Zuschriften, die mir sagen, Herr Köppel, Sie sind da viel zu optimistisch für Deutschland. Man möchte, dass ich da stärker auf Deprotainment mache. Entschuldigung, Freunde, dazu sehe ich mich außerstande. Ich bin einfach zuversichtlich, weil ich sage, die Probleme, die man sich selber eingebrockt hat und alle Probleme, die sie jetzt haben, die haben sie sich selber eingebrockt, die kann man eben auch wieder lösen. Und diese Weltuntergangsbegeisterung, die da in diesen sicherlich auch gut gemeinten Abgesängen auch immer noch mitschwingt, diese Weltuntergangsbegeisterung, die teile ich nicht. Ich bin ein Optimist, aber hoffentlich auch ein Realist, ein realistischer Optimist oder ein optimistischer Realist, aber mit einer Aussichtslosigkeit als Leitmotiv im Denken kommen sie gar nirgends hin. Und ich weigere mich einfach, die Befunde zu akzeptieren, dass jetzt irgendein Land unwiderruflich am Boden liegen soll. Das ist doch dummes Zeug. Sie haben große Fehler gemacht. Natürlich, aus eigener Überheblichkeit, aus Leichtfertigkeit. Wie schaffen das? Hat man einfach eine Zuwanderung zugelassen, die jetzt tatsächlich auch bei vielen das Gefühl erzeugt, du, sind wir eigentlich jetzt die Indianer im eigenen Land? Werden wir jetzt dann bald in Reservate geschickt da als Deutsche? Bestimmen die Zuwanderer, was läuft? Das hat natürlich ja, seine Ursachen darin, dass die Politik dazu sehr nachgegeben hat, dass sie jetzt überall diese Fälle haben mit der Kriminalität und die haben auch zugenommen. Aber, und das ist die gute Nachricht, es wird heute darüber geredet, es wird heute darüber geschrieben. Und sie haben sogar eine gemäß Umfragen stärkste Partei, die diese Themen an die Spitze der Agenda geschoben hat. Und ich unterstreiche das vor 20 Jahren, als die Probleme noch kleiner waren, aber auch nicht so viel kleiner. Das gab es eben auch schon, die Verschleuderung von Steuergeldern, Ausländerkriminalität. Aber davon hat man gar nicht gesprochen damals. Die Fälle waren nicht so krass, ich gebe es zu. Da hat sich natürlich eine massive Verschärfung ergeben. Aber bitte nicht in Verzweiflung verfallen, das ist keine Tugend, das ist Kapitulation und der Kapitulation geben wir in dieser Sendung keine Chance, kein Fußbreit der Apokalypse, meine Damen und Herren. Amerika konzentriert sich, diese Regierung, chaotisch, wie mir scheint, auf nationale Interessen. Donald Trump hatte viel und immer noch Goodwill, auch in konservativen Kreisen. Er war einem immer etwas unheimlich, wegen seiner Unberechenbarkeit, einer vordergründigen Unberechenbarkeit. Ich würde sagen, auf einer tieferen Ebene ist er ein Dealmaker, ist er einer, der auch Kompromisse schmieden will. Aber das schlägt keine Geiß weg. Diese amerikanische Regierung ist hüst und hot. Einmal reißt man die Zollmauern hoch, dann baut man sie wieder ab, setzt man sie aus für 90 Tage. Dann legt man nach gegenüber China, nimmt dann doch wieder einen Teil aus und mildert das ab. Und jetzt hören wir, dass er da die Zölle auch drastisch zu senken gedenke, halte ich für überhaupt nicht ausgeschlossen. Wäre dann ja ein Triumph des Pragmatismus auch hier, eben nicht ein sturer Dogmatiker, dieser Trump, aber das Ganze wirkt schon reichlich chaotisch und zeigt eben auch, dass die Vereinigten Staaten von Amerika weit davon entfernt sind, der hochfliegenden Rhetorik, zu der die Amerikaner in der Lage sind, dieser hochfliegenden Rhetorik nachzuleben. Das Land ist eben auch in einer schlechteren Verfassung. Die Amerikaner wollen sich nicht einfach nur zurückziehen von einigen Kriegs- und Konfliktschauplätzen. Sie müssen sich zurückziehen, weil sie sich das gar nicht mehr leisten können. America first. Und wir sollten einmal aufhören, immer da nur über die Präsidenten und über die Personen zu reden. Das ist ein in Wahlen manifest gewordenes nationales Interesse. Das ist der Wunsch von Millionen von Amerikanern, die ihrer Regierung zurufen, beziehungsweise die hier den Willen zum Ausdruck bringen, jetzt hört mal auf, Milliarden zu verheizen auf fremden Kriegsschauplätzen, in Kriegen, die wir sowieso nicht gewinnen, bei denen wir nicht mitmachen sollten. Rette sich, wer kann, reiß aus, aufhören mit diesem Unsinn, lasst die Europäer diesen Wahnsinn durchziehen. Wenn die sich da eine blutige Nase und leere Portemonnaies holen wollen, dann ist das ihr Bier. USA unter Trump. Da bekommen sie natürlich jeden Tag die volle Dröhnung an Negativismus, aber auch hier immer auch Fairness walten lassen. Auch diesem Präsidenten, dieser Regierung muss man gerecht werden. Wir lesen, es gäbe jetzt einen Exodus. Ja, sobald eine Person, eine prominente Person das Land verlässt, haben wir schon einen Exodus. Es würden jetzt prominente Amerikaner ausreisen. Ich habe gehört, unter anderem der Yale-Professor Timothy Snyder, den ich also für einen ganz üblen Demagogen halte in dieser ganzen Kriegsthematik, der auch sein professorales hohes Amt meines Erachtens missbraucht hat für Propaganda, ist meine Sichtweise. Überhaupt nicht mehr der abwägende Intellektuelle, sondern hier wirklich der Reinpeitscher. Der hat gesagt, er verlasse die USA, komme nach Europa. Also auf solche Professoren hat man bei uns nicht gewartet. Gut, es gibt so viele Universitäten, die auch auf diesem Trip sind. Die werden ihn natürlich mit Handkuss nehmen. Elon Musk, aufgeschreckt durch die kollabierenden Gewinnzahlen seines Tesla-Konzerns, will sich stärker wieder seinem Unternehmen widmen und weniger der Politik. Außerdem gibt es da natürlich Interessenskonflikte mit Trump wegen der Zollschranken. Bevor man jetzt da wieder in Häme verfällt und sich die Schuhe abputzt an Elon Musk, einfach festhalten, Ich bin froh, dass das amerikanische politische System eben so offen ist, dass auch unternehmerische Quereinsteiger da hineinkommen können. Natürlich, es gibt viel Kritisches anzumerken, aber bevor man sich jetzt schon wieder an der US-Demokratie die Schuhe abputzt, sollten da die Demokratie-Weltmeister in Berlin und Brüssel zuerst einmal beweisen, dass sie die Demokratie hierzulande in unseren Breiten ernst nehmen können. Also bitte kein wohlfeiles Aufblustern da in den billigen Rängen. Warum reist Merz nicht nach Rom? Eine interessante Geschichte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Friedrich Merz ist Katholik. Eigentlich sollte er ja ans Begräbnis von Papst Franziskus reisen. Er geht jetzt nicht und die FAZ konnte in Erfahrung bringen, dass er deshalb unter anderem nicht hingehe, weil nicht klar sei, wo er protokollarisch hinzusitzen habe. Er ist ja noch nicht Bundeskanzler. Und muss er jetzt als künftiger Bundeskanzler angeschrieben werden? Aber wo wäre denn ein künftiger, noch gar nicht sich im Amt befindlicher Bundeskanzler? Wo sitzt denn der eigentlich bei so einem Anlass? Und jetzt geht er nicht. Und das entlarvt natürlich auch das ganze hohle Ritual dieser Besuche, wenn man da als Funktionsträger an so eine Beerdigung kommt. Er könnte auch als Privatmann gehen, als Politiker Friedrich Merz, und sich als CDU-Chef irgendwo hinsitzen lassen. Also wenn diese protokollarischen Fragen hier tatsächlich, wie die FAZ nahelegt, den Ausschlag gegeben haben, dann haben Sie hier eine weitere Facette dafür, dass dieser Politiker aufs Falsche setzt, die falschen Prioritäten nach vorne schiebt. Klaus Schwab wirft dem Stiftungsrat des World Economic Forum schweres Fehlverhalten vor. Ja, der überstürzte Abgang, den ich hier unkritisch und etwas bengalisch beleuchtet habe, abwägend, natürlich immer differenziert. Ich bekomme auch Prügel dafür. Sobald ich etwas halbwegs Positives über das World Economic Forum sage, dann löst das heftige, zum Teil emotionale Reaktionen aus. Auch viel begründete Argumente natürlich, aber ich möchte hier einfach mal der Klarheit halber festhalten, dass ich seit über 20 Jahren über dieses World Economic Forum schreibe. Und zwar schon vor über 20 Jahren, immer wieder sehr, sehr kritisch, vor allem gegenüber dieser Überflieger- und Technokraten-Allüre. Ich meine, wir haben hier schon kritisch über das WEF geschrieben, als sich viele WEF-Kritiker noch gar nicht bewusst waren, dass es das WEF überhaupt gibt. Aber man muss eben auch da immer wieder den 360-Grad-Blick wagen und man muss aufpassen, dass man nicht plötzlich einen Popanz aufbaut. Und selbstverständlich hat dieses WEF eben auch positive Eigenschaften. Aber ich will das hier gar nicht betonen, weil das gibt dann, das versetzt nur gewisse Leute am Morgen etwas in Rage, wobei etwas Ärger, auch sich da über den Moderator zum Teil etwas irritiert zeigen können, das hilft vielleicht auch etwas in den Tag hinein, stimuliert den Stoffwechsel und fördert die Blutzirkulation. Auf jeden Fall gibt es hier jetzt eine Geschichte. Das Wall Street Journal hat einen Brief veröffentlicht, ausgewertet eines Whistleblowers, der Vorwürfe formuliert gegen Klaus Schwab und seine Frau. Man habe da Gelder nicht ordnungsgemäß für Spesen abgerechnet von privaten Verausgabungen, zum Beispiel auf Geschäftsreisen, Massagen in Hotels, dann seien gewisse Räumlichkeiten von der Familie Schwab benutzt werden ohne offene Deklaration, auch hätten Mitarbeiter vom Bankomaten Geld für die Familie Schwab abheben müssen und so weiter. Der WEF-Gründer widerspricht dem und ich muss Ihnen ehrlich sagen, man muss jetzt diese Untersuchung abwarten und auch diese Vorwürfe sollen ernsthaft geprüft werden. Aber das wirkt jetzt für mich, zumindest von dem, was da vorliegt, also jetzt nicht als der ganz happige, der dicke Fisch da, das sind etwas Kleinigkeiten, das sind ja auch Niedrigkeiten, die jetzt da ausgepackt werden. Aber selbstverständlich, auch bei einem World Economic Forum, einer Non-Profit-Organisation, die sehr viel Profit macht, muss am Schluss die Abrechnung, die Kasse stimmen. Aber ich gehe mal davon aus, da sitzen ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr mächtige und einflussreiche Leute in den Gremien. Die werden ja wohl nicht die ganze Zeit über Tomaten auf den Augen gehabt haben, um da solche Spesenvergehen des Gründers zu übersehen, wenn es denn welche waren. Also hier ist tatsächlich die Unschuldsvermutung anzumahnen und man weiß auch nie, warum solche Untersuchungen gemacht werden. ein WEF mit seinem ganzen Anspruch da ethisch an der Spitze zu stehen. Natürlich, dort kann man sehr oft in solchen Organisationen finden die größten Unsauberkeiten statt. Und die, die sich da als die größten Gutmenschen inszenieren, haben meistens am meisten Dreck am Stecken. Aber das will jetzt hier überhaupt nichts. Ich will da niemandem etwas unterstellen. Ich will nur sagen, auch solche Organisationen stehen natürlich unter Druck, auf solche Dinge zu reagieren. Und deshalb, bevor jetzt die Gerichtshöfe der Moral ohne jede Prozessordnung und aus dem institutionalisierten Ressentiment gegenüber dem Überflieger-WEF, bevor die jetzt einfach losschießen, abwarten und die Untersuchungen zuerst einmal auf ihre Resultate hin abklopfen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall widerspricht und dementiert Klaus Schwab aufs vehementeste. In dubio pro reo, im Zweifel für den Beschuldigten. Gruppe von FDP-Mitgliedern will die Partei verändern. Ja, hoffentlich auch. Hoffentlich gibt es in der FDP nach diesem Absturz bei den letzten Wahlen eine Diskussion. Das wäre ja himmeltraurig, wenn da Friedhofsruhe und eitel Sonnenschein eingeht. Es muss halt da der favorisierte mutmaßliche Nachfolger, Herr Dürr, muss zeigen, dass etwas in ihm drinsteckt. Ukraine-Verhandlungen, die Amerikaner drohen mit Rückzug aus den Verhandlungen, wäre für die EU keine schlechte Nachricht. Da müssten die endlich mal da aus ihrem Schmollwinkel und ihrer bequemen Kommentarposition herausrücken und selber Verantwortung übernehmen, mal zeigen, was sie als Friedensstifter zustande bringen und nicht einfach nur als Kriegsgurgeln aus der sicheren Deckung hinter den Bildschirmen und aus ihren geschützten, klimatisierten Glaspalastbüros. Nein, ich meine das ernst. Also wenn die Amerikaner hier sich zurückziehen und sagen, du, macht euren Kram da alleine, wir haben nichts damit zu tun, wir haben nichts mehr damit zu tun, wir seilen uns ab, dann müsste die EU in Verhandlungen einsteigen mit Russland. Und Russland hat ja bereits in Aussicht gestellt, bestimmte Kompromisse, die natürlich die militärischen Realitäten berücksichtigen. Mal sehen, bis jetzt hören wir aus Kiew Präsident Zelensky nicht. Der will keinen Millimeter nachgeben. Er stellt sich auf den völlig unrealistischen Standpunkt, dass es keine Gebietsabtretungen geben darf. Auch die Krim müsse in die Ukraine zurückkehren. Also da wird so getan, als sei die Ukraine als Staat ein jahrhundertealtes Gebilde. Dabei, wenn man mal berücksichtigt, wie die Krim da ursprünglich vom Vorsitzenden der KPDSU, damals von Nikita Chruschtschow, selber ein Ukrainer, der Ukraine, der Sowjetrepublik Ukraine gegeben wurde. Das waren ja Scheinrepubliken. Die hatten doch überhaupt nichts zu sagen. Das war ein Zentralismus. Und Chruschtschow ging damals davon aus, dass es die Sowjetunion noch weitere 100.000 Jahre geben werde. Das war doch ein Geschenk ohne jede Bedeutung, reine Symbolik, wenn Sie mich fragen. Und jetzt tut man so, als sei das der hochheiligste Rechtsakt gewesen. Damals stellt man sich auf einen rechtlichen Rigorismus, der, ja, ich will das nicht einfach wegwischen, natürlich, aber man muss einfach aufpassen, in solchen Auseinandersetzungen kann man sich mit unrealistischen Positionen dann sehr schnell in einen Abgrund, in die Hölle hineinbewegen. Man muss sich immer fragen, was ist politisch überhaupt möglich, was ist sinnvoll, und wenn sich jetzt da die Ukraine einfach querstellt, wenn Zelensky diesen Krieg sabotiert, dann hat das natürlich diesen Frieden sabotiert, Entschuldigung, dann hat das gewaltige Konsequenzen, nicht zuletzt für die eigene Bevölkerung. Aber das wird dann immer mehr Innenpolitik. Und die Frage ist, hat er dann überhaupt noch die Unterstützung? Wenn die Unterstützung so groß wäre, wie Zelensky glauben machen will, warum verbietet er dann Oppositionsparteien? Warum lässt er Kleriker verhaften? Warum lässt er Journalisten verhaften? Warum führt er nicht einfach Wahlen durch? Das gäbe ihm ja dann die Autorität, die er vielleicht bräuchte, um in diesen Verhandlungen mächtiger aufzutreten. Gewalttätiger Afghane, Tafik O. hat uns stets lächelnd mitgeteilt, dass er nicht ausreisen wird. Ein sehr interessanter Bericht in der Welt, da erzählt die Landrätin Bettina Dickes, wie ein Afghane den Lokalbehörden längst ausreisepflichtig auf die Nase herumgetanzt ist. Und da kann ich Ihnen auch sagen, also wenn der Staat in dieser Art und Weise seine Unfähigkeit und seine Unwilligkeit dokumentiert, die Gesetze durchzubringen, auch für Zuwanderer, dann wenden sich die Leute von diesem Staat ab, vor allem die Leute, die dann mitleidlos vom Hammer getroffen werden, wenn sie sich mal irgendwo eine Parkbuße zu Schulden kommen lassen. Ukraine-Krieg, da immer noch interessant, die Welt hier also voll keinen Millimeter Abstand hinter Präsident Zelensky, ein Kapitulationsplan und so weiter. Also man ist da in unverbrüchlicher Loyalität mit einem, wie ich meine, zunehmend Fantasten in der Regierung verbündet. Daraus kann meines Erachtens nichts Gutes erwachsen. Ich glaube auch nicht, dass das zukunftsfähige Pläne und Positionen sind. Außenministertreffen in London geplatzt. Vance droht, Zelensky schließt Gebietsabtretungen aus. Darüber haben wir gesprochen. Und hier noch eine gute Nachricht. Der Boris Palmer ist aufgetreten bei Markus Lanz. Und das sind einfach auch gute Zeichen, dass solche Politiker wie dieser Boris Palmer, das sind Nonkonformisten, das sind widerspenstige, eigenständig denkende Politiker, die auch den Mut haben, die Wirklichkeit wieder mal etwas in den Blick zu rücken. Das sind gute Zeichen, dass die jetzt wieder häufiger eingeladen werden. Und mein Kollege Ulf Boschard schreibt in der Welt, darauf möchte ich zurückkommen, hat er schon vor einigen Tagen geschrieben, so machen die aktuellen Eliten die AfD groß, so machen die aktuellen Eliten die AfD groß. Ja, das stimmt. Die Fehler der einen machen die anderen groß, aber das alleine reicht natürlich nicht. Eine Partei muss immer auch etwas richtig machen. Und die AfD macht eben aus Sicht ihrer Wähler, und da würde ich mich davor hüten, hier sozusagen die Keule der Demokratiefeindlichkeit, der unterstellten antidemokratischen Gesinnung, diese Keule hier niedergehen zu lassen, damit macht man sich zu ernst. Das ist Wählerbeschimpfung, das ist Verunglimpfung des Chefs. Unbegründet, das ist eine Beleidigung, das ist eine Ohrfeige für die Steuerzahler. Wieso zahlt man eigentlich noch Steuern, wenn man so niedrig eingeschätzt wird von den Leuten, die den Lohn kassieren dank den eigenen Steuergeldern? Das ist ja unglaublich, die Überheblichkeit da der Politiker. Nein, die AfD macht eben auch vieles richtig, sehr vieles richtig in den Augen ihrer Wähler. Und damit müsste man sich einmal auseinandersetzen. Und in der FDP könnten es gewisse Kreise gemerkt haben, sie sagen, man müsse CDU und AfD-Wähler zurückgewinnen. Da haben wir bis vor kurzem noch ganz anderes gehört von der FDP-Spitze. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute mit der Vorschau auf die neue Weltwoche. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran. Ich melde mich zurück und wünsche Ihnen schon jetzt einen wunderbaren guten Donnerstag.